Die Geschichte des Magen-Bypasses. Ich danke für die Einladung, lieber Herwig. Und es ist eine Ehre, in diesem historischen Rahmen sprechen zu dürfen. In meinem Vortrag wird die Entstehungsgeschichte bariatrischer Operationen beleuchtet, das heißt Operationen, die gegen Morbid Obesity, gegen krankhafte Fettsucht entstanden sind, derzeit noch existieren und möglicherweise innerhalb eines Menschenlebens wieder in der Versenkung verschwinden können. Eine Genealogie, in der auch die Entdeckung durch Zufall bemerkt werden wird, wie sie so häufig in der Wissenschaft eine Rolle spielt. Die derzeitige Häufigkeit bariatrischer Operationen wird von dieser rezenten Survey aufgezeigt. Am häufigsten ist die Segmentresektion des Magens, die Sleeve Gastrectomy, gefolgt vom UY Gastric Bypass, den man als Goldstandard dieser Operationen bezeichnen kann, mit großem Abstand gefolgt vom sogenannten Omega Loop Gastric Bypass und von Magenbandoperationen. Die Geschichte der bariatrischen Chirurgie beginnt 1952 in Schweden. Dort wurde bei einer übergewichtigen Frau 105 cm Dünndarm resiziert, mit der Folge, dass sie nicht Gewicht verloren hat. Angeblich ist es ihr subjektiv nachher besser, hat sie sich besser gefühlt, aber es war dies die erste bariatrische Operation, die publiziert wurde. Die mit der Dünndarmresektion erzeugte irreversible Situation war natürlich nicht akzeptabel und man suchte, besonders in den Vereinigten Staaten, rasch neue Methoden zu entwickeln. Pionier dabei war Dr. Richard Varko von der University of Minnesota, der 1953 den ersten jejuno-ilialen Bypass beschrieben hat. Aber bereits wurde zunächst einmal das Bild rechts der jejuno-ileale Bypass beschrieben, wobei 50 cm Ilium erhalten bleiben und die werden dann end zu side in 5 cm vor der Iliozekalklappe in das terminale Ilium eingeleitet und der oral davon liegende Dünndarm wird blind verschlossen. 10 Jahre später wurden etwa 10 Fälle von Pain berichtet, wo ein technisch einfacherer Eingriff, aber ein wesentlich mit wesentlich desaströseren Ergebnissen publiziert wurde, nämlich die Ausschaltung eines Großteils des Dünndarms und die Einleitung des Jejunums in das Kolon. In der Nachsorge wurde dann bald klar, dass die Probleme, Elektrolytprobleme, die Malabsorption nach jejunokolischem Bypass sich einstellten. Der jejuno-ileale Bypass, bei dem die Passage der Iliozekalklappe erhalten blieb, war schon ein Fortschritt. Jejuno-ileale Bypässe wurden bis in die 70er Jahre durchgeführt und insgesamt wurden in den USA 30.000 solche jejuno-ileale Bypässe gemacht. Die unvermeidlichen Nebenwirkungen sorgten jedoch bald für ein Umdenken. Und so wurde der Magenbypass entdeckt. Aber es war eine Entdeckung durch Zufall. Der Erstbeschreiber des Magenbypasses war Dr. Edward Mason von der University of Iowa, der 1967 den ersten Magenbypass beschrieben hat. Es war eine Durchtrennung des Magens proximal und eine End-zu-Seit-Anastomose des Magens mit einer Jejunumschlinge. Sie war der Billroth-2-Resektion sehr ähnlich. Mason hatte aber zunächst nicht beabsichtigt, Patienten mit Übergewicht zu operieren, sondern er hatte das Konzept, das sich dann als falsch herausstellte, dass man mit einem solchen Magenbypass Duodenalgeschwüre zum Abheilen bringen konnte. Dieses Konzept hat er zusammen mit einem japanischen Gastarzt in Tierversuchen als unbedenklich herausgearbeitet und hat dann dieses Modell auf den Menschen übertragen. Es zeigte sich allerdings, dass durch den Magenbypass die Duodenalgeschwüre nicht zur Abheilung gebracht wurden, was aber gesehen wurde von Mason, und das ist eben seine geniale Erfindung, dass seine übergewichtigen Patienten Gewicht verloren haben. Und so nahm er die negative Nebenwirkung einer gegen Duodenalgeschwüre intendierten Operation, um durch sie eine Operation gegen Übergewicht zu machen. Es verwirklichte sich also eine glückliche Entdeckung, die ursprünglich nicht gesucht worden war. 1969 wurde dann eine erste Serie von 24 Patienten berichtet. Dieser ursprüngliche Bypass bestand, wie schon gesagt, in einer End-zu-Seit-Anastomose, und das Ganze sah dem Billroth 2 sehr ähnlich. Trotz der damals bestehenden Erfahrungen in der Magenresektion dauerte dieser Eingriff allerdings 5 Stunden. Es waren aber übergewichtige Patienten. Routinierte Kriegschirurgen konnten eine Billroth-2-Operation in weniger als einer Stunde, manche in weniger als einer halben Stunde durchführen. Und Finsterer hat bereits im Jahr 1911 solche Operationen in lokaler Anästhesie durchgeführt an der 2. Chirurgischen Universitätsklinik in Wien. Ein Problem des ursprünglichen Loop-Bypass von Mason war die Regurgitation von Galle. Die Galle fließt also hier vorbei und kommt automatisch in den Magen, und durch diese Regurgitation von Galle in den Magen ist beim B2 das Magenstumpfkarzinom induziert worden. Deswegen ging man beim später von dieser Rekonstruktion ab und rekonstruierte nach Roux Y-förmig. Und folgerichtig wurde 1977 von dem Loop, also von diesem Mason-Bypass, auf die Roux-Y-Variante übergegangen. Einige Jahre später wurde der jeno-ileale Bypass mit dem Magen-Bypass verglichen, und es stellte sich heraus, dass die Nebenwirkungen, die unerwünschten, bei dem jeno-ilealen Bypass größer waren. Das Problem des Loop-Bypasses war, wie gesagt, die gallige Regurgitation, und die Konsequenz war eine Änderung des Operationskonzeptes. Roux-Y-Rekonstruktion heißt, dass der Dünndarm durchteilt wird und der aporale Anteil wird mit dem Magenpouch verbunden. Die Verdauungssekrete werden aboral in das Ileum eingeleitet. Diese Operation darf als Goldstandard der bariatrischen Chirurgie bezeichnet werden. Die neue Methode hatte aber auch ihre Nebenwirkungen, das frühe Dumping-Syndrom, die reaktiven Hypoglykämien, das Ulcus Peptidum Jejuni und die Notwendigkeit, Vitamine, Eisen und Kalzium zu substituieren. 1964 wurde der Maigenbypass von Whitgrove dann laparoskopisch durchgeführt, was seine Populärheit steigerte, da dadurch der Eingriff rascher, sicherer wurde und die Patienten kürzere Zeit stationär waren. 1995 fiel dann erstmals auf, dass Patienten mit Diabetes mellitus 2, die einen Magenbypass erhielten, dass bei denen innerhalb weniger Tage der Diabetes zu einer Remission kam, bevor sich noch der Gewichtsverlust auf die Insulinresistenz auswirken konnte. Grund dafür sind die hormonellen Veränderungen, die postprandial durch den raschen Transport unverdauter Nahrung in die aboralen Dünndarmabschnitte, in den aboralen Dünndarmabschnitten induziert werden. Eine Schlüsselstellung hat dabei das Glucagon-like Peptide 1, ein von Dünndarm freigesetztes Peptidhormon, das die Insulinfreisetzung stimuliert und die hepatische Glukoseproduktion hemmt. Also in der Leber wird die hepatische Glukoseproduktion gehemmt. Das GLP-1 hat noch eine Reihe anderer sehr wohltuender physiologischer Effekte, aber im Zentralnervensystem unterdrückt es sehr früh den Appetit. Die reaktive Hypoglykämie, seit den 1930er Jahren nach Magenresektion bekannt, ist die Folge der früh stimulierten enteroinsularen Achse. Die lange Suche nach dem Agens dieser Darm-Inselzellachse, dem damals genannten Inkretin, das man noch nicht kannte, ergab die Entdeckung des GLP-1 gegen Ende der 80er Jahre. Die hiermit entdeckte effektivste Maßnahme gegen einen Diabetes mellitus 2 führte zur glamouröseren Bezeichnung dieser Art von Eingriffen als Metabolic Surgery. Die Operationen gegen Fettsucht hatten bei uns lange nur ein geringes Ansehen und der Ordinarius für Chirurgie bis 1994, Arnold Fritsch, sah diese Operationen vor allem von Chirurgen ausgeführt, die sonst in Ermangelung operativer Fortune wenig zu operieren hatten. Also die zufällige Entdeckung, dass der Magenbypass eine Diabetes mellitus heilen kann, hat diese Art von Chirurgie zu einem vermehrten Ansehen geholfen. Das dabei vorkommende Dumping-Syndrom, 1913 erstmals beschrieben, ist die Folge der beschleunigten Magenentleerung. Das frühe Dumping während der ersten postprandialen halben Stunde ist verursacht durch die osmotische Verschiebung von Wasser aus dem Blutvolumen ins Darmlumen. Die Folge sind Schwächegefühl, Blutdruckabfall bis zur Bewusstlosigkeit, eine gesteigerte Transpiration, Tachykardie und andere Folgen der auf den Blutdruckabfall reagierenden Katecholaminausschüttung. Wenn man bei einem Kollektiv mit Dumping-Syndrom, das sind die Punkte, eine halbe Stunde nach einer kohlenhydratreichen Mahlzeit den Hämatokrit misst, dann zeigt sich eine Korrelation der Bluteindickung gemessen an Hämatokritanstieg mit der Norepinephrin mit den Norepinephrin-Spiegeln, die sich als Reaktion auf die Hypovolemie erklären. Beim Dumping-Syndrom zeigt sich initial ein höherer Anstieg der Glukosewerte, was durch die beschleunigte Magenentleerung bedingt ist, gefolgt von einer reaktiven Hypoglykämie in der zweiten und dritten Stunde. Das Norepinephrin erreicht seinen Gipfel nach 30 Minuten, das GLP-1 bereits nach 20 Minuten. Entscheidend für den metabolischen Effekt ist das GLP-1. Demnach fußt die reaktive Hypoglykämie auf den hormonalen Veränderungen, aber diese hormonellen Veränderungen sind auch wieder günstig für die Glukosetoleranz. Der Y-Magen-Bypass hat aber auch seine Komplikationen. Neben dem Dumping-Syndrom auch die Möglichkeit peptischer Ulzera, Strikturen, Malabsorption von Vitaminen und Eisen und bisweilen eine weniger als gewünscht ausfallende Gewichtsabnahme. Die Sicherheit der bariatrischen Eingriffe hat sich in den vergangenen 20 Jahren deutlich verbessert. Die Mortalität ist zum Beispiel beim Magenbypass von 0,5% um die Jahrhundertwende 10 Jahre später auf 1,4 Promille gesunken. Parallel zu den Magenbypässen wurden auch einige rein restriktive Operationen versucht, die oft den Vorteil geringerer technischen Schwierigkeit hatten und deswegen auch bei bestimmten Chirurgen populär waren. Die eine war das Gastric Banding, zu der auch das laparoskopisch einsetzbare, adjustierbare Magenband gehört. Besonders diese Methode erreichte nie die Effizienz des Magenbypass. Das adjustierbare Band, das über einen Port, der subkutan platziert war, eingeengt oder ausgeweitet kann, hatte nie die richtige Einstellung. Wenn es zu weit war, hat der Patient Gewicht zugelegt. War es zu eng, kam es zu einem forcierten Erbrechen. Eine wegen ihrer technischen Einfachheit sehr populäre Operation war die und ist noch immer, es ist eigentlich die populärste Operation weltweit, die Manschettenresektion des Magens, die sogenannte Sleeve Resection. Ihr Effekt ist einerseits die Restriktion der Nahrungszufuhr, andererseits aber kommt es dadurch auch zu einer beschleunigten Magenentleerung mit erhöhten postprandialen GLP-1-Spiegeln und ihren wohltätigen Folgen. Eine der Komplikationen dieser Sleeve-Gastrectomie ist der gastroösophageale Reflux, dessen Refluat auch Galle enthalten kann. Mangelzustände, Dumping oder peptische Ulzera kommen nicht vor. Die Häufigkeit von Nahtrupturen ist jedoch genauso groß wie bei einem Magenbypass. Diese bedrohlichste Komplikation kommt allerdings nur in etwa 1,5 Promille der Fälle vor. Technische Einfachheit ist ein Wunschziel für Chirurgen und daher auch eine große Verführung. Im Jahr 2000 trat eine relativ einfachere Operation, alle laparoskopisch, diese Eingriffe werden alle laparoskopisch durchgeführt, eine relativ einfachere Operation auf dem Plan als Konkurrenz zum Roux-Y-Magenbypass. Es ist der Bypass mit lediglich einer Anastomose, daher nennt man ihn Single-Anastomosis-Bypass und wegen der Form der verwendeten Dünndarmschlinge den Omega-Loop-Bypass. erinnert an den obsoleten Bypass von Meißen, und die Komplikationen dieses Bypasses sind mitunter auch Regurgitation von Galle und galliges Erbrechen. Seine Popularität in Chirurgenkreisen bestand allerdings in der raschen Erlernbarkeit und in der einfacheren Prozedur, sodass diese Operation zunächst einmal sehr populär geworden ist. Und zwar außerhalb der USA. Es wird damit ein ebenso guter Gewichtsverlust erreicht wie bei einem Ru-Y-Bypass. Der Erfolg dieses Omega-Loop-Bypasses beruhte auf enthusiastischen Serien großer Kollektive ohne Kontrollgruppe. Es dauerte 20 Jahre, bis der Omega-Loop-Bypass verglichen wurde mit dem Goldstandard, dem Ru-Y-Bypass. Und die Ergebnisse eines prospektiv randomisierten Vergleiches ergab erstaunlicherweise, dass die schweren Komplikationen in der neuen, einfacheren Methode doppelt so hoch war, und hier stellten vor allem die Resorptionsstörungen das größte Problem dar. Von diesen in jeder Gruppe 117 Patienten mussten bei 4 aus der Omega-Loop-Gruppe wegen dieser Malabsorptionsprobleme auf eine Ru-Y-Methode umgewandelt werden, und 2-mal kam es zur Diagnose einer Korsakow-Enzephalopathie, also einer Enzephalopathie aufgrund eines Vitamin B1-Thiamin-Mangels. Die Popularität des Omega-Loop-Bypasses beruht eben auf seiner technischen Einfachheit und Bequemlichkeit für den Operateur. Es gibt eine chirurgische Weisheit, die sagt, was angenehm für den Chirurgen ist, ist auch gut für den Patienten. Der Omega-Loop-Bypass widerspricht dieser Weisheit. Die Industrie bietet am laufenden Band Neuigkeiten, obwohl der Magen-Bypass eigentlich ganz passable Ergebnisse liefert. Diese Neuigkeiten sind diverse Magenballons, gastrointestinale Inserts, die entweder den Magen, die Nahrungspassage durch den Magen oder durch den Dünndarm verkürzen, und diverse neurale und vagale Neuromodulationen, die insgesamt noch nicht endgültig evaluiert sind. Der revolutionärste Ausblick jedoch könnte eine Wiederholung dieses Phänomens sein, dass durch die Erfindung eines Pharmakons eine chirurgische Operation überhaupt obsolet wird und aus der Medizin verschwindet. Es handelt sich um die GLP-1-Agonisten, die derzeit für Diabetiker schwer erhältlich sind, weil die Übergewichtigen dieses Medikament sehr erfolgreich verwenden, um von ihrem Übergewicht loszukommen. Möglicherweise ist dieses Medikament oder entsprechende Weiterentwicklungen dieser Umstand, der die bariatrische Chirurgie zu Grabe tragen wird. Ich freue mich auf Ihre Fragen.